Hallo, hier ist Ulrike mit der 104. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten, was geplant ist und berichte von den Tops und Flops und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es wieder über den phänologischen Kalender, das Wetter. Es gibt einen Rückblick auf den Garten im Juli und einen Ausblick auf die Gartenarbeiten im August. Und ich berichte diesmal schwerpunktmäßig auch von diversen Projekten oder Themen im Garten, wie das weitergegangen ist. Aus einigen ist was geworden, aus anderen nichts. Zum Beispiel die vergrabene Wäschetrommel, da werde ich ein bisschen drüber berichten. Jetzt aber erstmal zu dem phänologischen Kalender, der jetzt schon seit einiger Zeit Ende Juni im Rheinland auf Spätsommer steht. Zeigerpflanzen sind hier die Blüte der Herbstanemonen, der Goldrute. Die ersten Äpfel werden reif, Zwetschgen und Mirabellen werden reif. Es reifen auch die Vogelbeere, Pfirsiche, Holunderbeeren und die Felsenbirne. Das Wetter war und ist ja weiterhin sehr wechselhaft, mit der Betonung auf viel Regen, mit kurzen Sommergastspielen. Wenn es regnet, dann gibt es richtige Platzregen. Und die Regensummen dieses Jahr sind beachtlich. Historisch auch nach wie vor das Jahr mit den höchsten Regenmengen seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ebenso mit den höchsten Temperaturen weltweit gesehen. All das macht es Gärtnern und insbesondere auch Landwirten natürlich schwer. Inzwischen gibt es auch wissenschaftliche Belege dafür, dass der Klimawandel vor allem in Europa, Nordamerika, unter anderem zu einem abrupten Wechsel von extremen Dürren und extremen Regenereignissen führt. Das macht es den Gärtnern und Landwirten natürlich besonders schwer, sich da anzupassen und sich darauf einzustellen. Trockenresistente Pflanzen ertrinken dann im Starkregen und Pflanzen, die viel Feuchtigkeit brauchen, verdorren dann. Also das ist alles nicht so einfach. Dieses Jahr hatte ich auch für meinen Garten ja schon erwähnt, dass Gefahr der Kraut- und Braunfäule zugenommen hat, wegen der hohen Feuchtigkeit. Bei mir sind die Kartoffeln dann im Endeffekt doch noch verschont worden. Ich hatte die ja recht zeitnah geerntet und die Knollen waren zum Glück nicht befallen. Man hat aber diese Flecken am Kraut gesehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt einfach auch die Reife angezeigt hat, aber ich befürchte doch, dass es auch ein Anzeichen beginnender Kraut- und Braunfäule war. Auf jeden Fall haben da meine Mäusebekämpfungsmaßnahmen mit dem Carbid wohl ein wenig geholfen und auch der frühe Anbau- und Erntezeitpunkt eigentlich gegen beide Gefahren. Wenn man Kartoffeln recht früh setzt und auf die frühen Sorten setzt, entkommt man sowohl Dürren im Sommer wie auch den Schäden durch zu hohe Feuchtigkeit. Und auch die Mäuse hatten vielleicht noch keine Zeit, das Kartoffelbeet zu finden. Bei mir ist die Kartoffelernte also ganz erfreulich ausgefallen deswegen. Dagegen wird die Tröpfchenbewässerung, die ich ja verlegt habe dieses Jahr, wohl relativ überflüssig sein. Jedenfalls war sie das bis jetzt. Ich hatte sie also so gut wie gar nicht im Betrieb, außer für kurze Zeiten im Hochbeet, das natürlich zuerst immer austrocknet, und in einem Areal, wo eventuell Baumwurzeln vermehrt Feuchtigkeit absaugen. Da hatte ich das Gefühl, dass da Stangenbohnen und auch Astern drohen, trocken zu fallen. Gerade jetzt haben wir einige Platzregen hinter uns und seit gestern wird der Sommer jetzt wieder ein Gastspiel geben von 3 bis 4 Tagen mit Temperaturen von an und über 30 Grad, was mit dem vielen Regen und in der Kölner Bucht natürlich bedeutet, dass es schön schwül werden wird. Ja, aber trotzdem die kühlen Stunden, da freue ich mich schon, da eine gute Zeit auch im Garten zu verbringen. Das bedeutet, möglichst früh im Garten aufzuschlagen, am besten noch vor 10, 11 Uhr und dann in eine gepflegte Siesta überzutreten, beziehungsweise dann eher Arbeiten im und am Haus zu machen. Und am Nachmittag kann man dann wieder im Garten sein, beziehungsweise in meinem Fall in dem nahegelegenen befreundeten See schwimmen zu gehen, was ich natürlich jetzt sehr gerne wieder mache und was auch wirklich einfach wunderschön ist. Aktuell blühen bei mir im Garten die Staudensonnenblumen, beziehungsweise die fangen an zu blühen. Sonnenblumen blühen, beziehungsweise die vorgezogenen sind schon teilweise abgeblüht. Zinnien blühen, die Sterndolde und die einjährige Flammenblume blüht. Es blüht weiter der Borretsch und in letzten Blüten auch noch die Bechermalve, der Dill blüht. Und insgesamt habe ich ein sehr schönes Blütenbild im Garten. Auch rote Melde ist inzwischen hochgewachsen und macht einen schönen Kontrast mit den roten Blättern. Einiges ist aber jetzt auch dabei abzublühen, sodass gerade ein Wechsel von den Frühsommerblühpflanzen zu den eher Spätsommerblühpflanzen passiert. Bei mir bedeutet das, dass vermehrt Gelbtöne im Garten sind, nachdem vor allem die Bechermalven jetzt langsam abblühen, die schön ja pink geblüht haben. Und so von eher frischem Grün und Pink geht es über in eher Gelbtöne, das Orange von den Ringelblumen, also eher in dieses Farbspektrum. Was optisch auch sehr schön ist und das sich jetzt sehr gut macht, ist der Kürbis, der tatsächlich, wie ich das geplant hatte, vom Hochbeet mit Schnüren von mir in einen benachbarten Fliederbusch geleitet wurde. Und man sieht jetzt sehr schön schon leuchtend gelb-orange Kürbisse da hängen, ein schönes Gartenbild. Mit dem jetzt doch auch zumindest zeitweise zunehmend warmen Wetter sind auch die Bienen und die Insekten zurückgekehrt und häufiger zu sichten. Ich stelle entsprechende Bilder auch ein. Das tummelt sich dann also doch sehr in dieser Blühzone, die ich da habe. Und sehr beliebt sind zurzeit die Staudensonnenblumen, immer weiter der Borretsch natürlich, Sonnenblumen, also da summt und brummt es jetzt, dass es eine Freude ist. Schmetterlinge sichte ich auch wieder, am häufigsten die Kohlweißlinge, aber auch andere Schmetterlinge, wobei ich da auch in der Presse zeitweise gelesen habe, dass ein Rückgang oder dass wenig Schmetterlinge zu sehen waren, dass das in vielen Landesteilen in Deutschland der Fall war. Auch den Insekten bekommt dieser abrupte Wetterwechsel nicht. Viele können die Feuchtigkeit im Winter auch schwer ertragen und sind dann anfällig für diverse Krankheiten. Während der Dürresommer sind dann wiederum die Futterpflanzen für die Raupen verdorrt, wie Brennnesseln und so weiter, so dass das tatsächlich vermutlich für die Insekten, Schmetterlinge nicht bekömmlich ist. Auch dass die Jahreszeiten und Temperaturen aus dem üblichen Takt irgendwie geraten sind. Die Winter sind zu mild, die Sommer zu nass oder zu heiß und trocken oder beides abrupt abwechselnd. Das ist auch nicht gut für die Schmetterlinge natürlich. Ja, aber trotzdem bewährt es sich natürlich, naturnahe, insektenfreundliche Bepflanzung im eigenen Garten anzubieten, dass man wenigstens da den Schmetterlingen, Wildbienen und so weiter ein angenehmes Umfeld verschafft, soweit das möglich ist. Was mir weiterhin viel Freude gemacht hat, ist dieses Blumensträuße-Schneiden aus dem eigenen Garten. Ich habe jetzt eigentlich immer zwei Blumensträuße bei mir zu Hause auf der Terrasse stehen und setze da auch Bilder wieder auf die Webseite. Die Bechermalven haben da im Juli eine tragende Rolle gespielt. Auch die Färberkamille, die inzwischen abgeblüht ist oder dabei ist abzublühen. Jetzt übernehmen mehr die Zinnien, diverse Staudensonnenblumen und auch ein gelbes Mädchenauge, muss ich mal testen, wie sich das macht in Blumensträußen. Was bei mir auch noch blüht, ist eine Wicke, Ringelblumen, was eher zu etwas kürzeren Sträußen jetzt führt, die aber trotzdem hübsch sind. Auch Hortensien machen sich übrigens ganz gut in Blumensträußen und übernehmen da oft so eine tragende Rolle dann. Ja, schaut euch das an. Wie gesagt, ein zusätzlicher hübscher Ertrag aus dem Garten. Von den Blumen, die jetzt abblühen, habe ich auch begonnen, Samen zu sammeln. Das trifft zu für die Färberkamille, wo ich die Samen sammle, wieder die Bechermalve. An Gemüsen habe ich die Zuckererbse teilweise ausreifen lassen und werde da Saatgut gewinnen. Und bei den anderen warte ich mal ab. Was besonders interessant ist, ist die Sterndolde, die hübsch blüht. Da werde ich mal schauen, dass ich da auch ein paar Samen ernten kann. Anderes ist noch nicht so weit wie Strohblumen, da geht es, das kommt später. Was ich kontinuierlich weitermache und weitermachen muss, ist die Mäusebekämpfung mit diesen Kabitdämpfen. Da zeigt sich die Maus, beziehungsweise dass die tätig sind, indem plötzlich Pflanzen schlapp machen auf dem Beet. So geschehen mit einer Mangold, die plötzlich rätselhaft die Blätter hängen ließ. Als ich die dann rausgezogen habe, beziehungsweise dran gezogen habe, habe ich sie auch direkt rausgezogen, weil die von unten wunderbar abgefressen war. Dasselbe passierte an Stangenbohnen. Da verdorrte plötzlich quasi 1 bis 2 Bohnenstränge, die sich da hochrankten. Und siehe da, neben der Stange war ein schönes Mauseloch. Und auch, ich hatte in meinem Blumenbeet da 2 Stauden neu gepflanzt, eine gelbe Sonnenbraut, die auch plötzlich die Köpfchen hängen ließ. Und ja, auch da wurden die Wurzeln, da begann die Maus, die Wurzeln von unten anzunagen. Das mache ich also weiter. In diese Mauselöcher kippe ich diese Karbidsteinchen. Das hatte ich ja schon berichtet. Dieses Karbid reagiert mit Wasser und setzt Dämpfe frei, die den Mäusen nicht behagen. Sie werden dadurch nicht getötet, aber vergrämt. Ja, das muss man halt dann kontinuierlich weitermachen und im Auge behalten und die Pflanzen gut beobachten, sobald da irgendwas schlapp macht, den Mäusetest machen. Ja, diese Sonnenbrautstaude, die habe ich erstmal in einen Blumentopf gesetzt. Das ist mir an einigen Orten im Garten schon passiert, dass ich da Stauden angepflanzt habe, die dann aber einfach von unten abgefressen wurden. Teilweise habe ich das dann zu spät bemerkt und der Totalschaden war schon eingetreten. Es gibt einheimische Stauden, die den Mäusen nicht schmecken. Und ja, ich muss halt schauen mit dieser Sonnenbraut, die ist gefährdet. Ich lasse die erstmal ein bisschen größer werden im Topf, bevor ich da einen weiteren Auswilderungsversuch vornehme. Und den muss ich dann halt streng beobachten. Kontinuierliche Arbeiten im Garten sind jetzt verblühtes Abschneiden, Stützen, Ernten, Unkraut jäten, Zurückschneiden, auch Hecken, Komposte auf- und umsetzen. Alles wächst natürlich sehr gut bei dem vielen Regen, sodass man sich mit Unkraut jäten wirklich dranhalten kann. Der kriechende Hahnenfuß ist bei mir so eine richtige Gartenplage. Da habe ich ja schon berichtet, dass ich den eigentlich immer jäte, aber er kommt fröhlich wieder. Das ist unerfreulich. Eine Ecke habe ich auch, da breitet sich aus dem Nachbargarten der Giersch aus. Die muss ich heute in Angriff nehmen oder zeitnah. Was erfreulich ist, ist, dass Ernten von zurzeit Zucchini und Gurken vor allen Dingen. Die Gurken sind bei mir wirklich sehr gut geworden in dem Hochbeet. Da hatte ich ja so ein Holzgestell gebaut, wo sich die Gurken auch brav emporranken. An der Seite ist dieser Kürbis, der in den Flieder wächst. Und ich habe gute Erfahrungen mit der Sorte Bet Alpha gemacht, Gurkensorte. Das ist eine Snack-Gurke. Und ich habe wieder die Bautzener Kastengurke angebaut, die sich auch gut schlägt, sodass ich jetzt immer noch kontinuierlich Gurken ernten kann. Das feuchtwarme Wetter ist gut für Gurken, das mögen die. Die Blätter sollte man trotzdem im Auge behalten und Blätter, die verdorren oder fleckig werden. Bei mir ist das etwas von unten an den Gurkenpflanzen, die dann ausschneiden, auslichten. Auch wo es gar zu dicht wird, Seitentriebe ausgeizen, damit die Gurkenblätter auch abtrocknen können, weil sonst die Gefahr von Mehltau droht. Dieses Jahr ist bei mir weniger mit Spinnmilben an den Gurken, weil es halt nicht gar so trocken ist. Das begünstigt den Befall mit Spinnmilben. Tomaten sind sehr spät dran dieses Jahr. Gewöhnlich reifen die ersten ja so ab Mitte Juli. Jetzt ist bei mir, ja, es könnte sein, dass es bald losgeht. Ich habe vereinzelt Tomaten von so einer kleinen grünen Datteltomate, kann man sagen, geerntet und eine kleine Kirschtomate. Der Rest lässt sich aber Zeit. Denen ist es, glaube ich, einfach zu kalt. Tomaten ebenfalls wichtig, da auf Braunfäule zu kontrollieren. Und sobald man erste Anflüge an den Blättern sieht, das rauspitchen oder rausschneiden. Dabei auch darauf achten, dass man entweder die Hände nimmt oder eine Schere, von der man sicher ist, dass man da nicht die Braunfäule von einer Pflanze zur anderen schleppt. Ja, und natürlich möglichst überdacht die Tomaten anbauen. Zu Bohnen. Ich hatte dieses Jahr ja die Stangenbohne Schlachtschwert angebaut. Die ist auch gut gewachsen und ich habe da auch einiges geerntet. Ich habe die aber ja auch zur Saatgutproduktion angebaut und deswegen an drei Stangen die Bohnen auch hängen lassen. Schlachtschwert ist eine schöne lange Bohne, die auch als grüne Bohne zu verwenden ist, die aber auch dann eher jung zu verwenden ist, weil sie dann doch im mittleren bis späten Stadium Fäden bekommt. Und ich habe festgestellt, dass die doch mehr oder weniger alle auf einmal reif werden. Ich hatte mir bei den Stangen, wo ich die ersten habe hängen lassen zur Saatgutgewinnung, erhofft, dass ich dann oben später die nachkömmlichen Bohnen quasi ernten kann, aber die sind dann auch quasi alle gleichzeitig reif geworden. Und an den beiden Stangen, die ich beerntet habe, ist eigentlich wenig nachgekommen, so dass ich da jetzt alles zur Saatguternte quasi ausreifen lasse, beziehungsweise dann, wie man das macht, die ersten untersten dann nehme zur Weiterverwendung. Ja, also da guter Ertrag, aber wie gesagt eher so alles gleichzeitig. Da ich Bohnen sehr gerne esse, habe ich dieses Jahr noch einmal quasi so anderthalb Monate später Stangenbohnen ausgesät, nämlich die Cherokee Trail of Tears, ebenfalls eine alte Sorte und die klettert auch ganz gut die Stangen hoch. Und da hoffe ich also auf einen zweiten Schwung an Bohnenernte. Und ich habe Buschbohnen jetzt gerade noch gestern ausgesät. Buschbohnen kann man noch bis Anfang August aussäen. Die reifen dann noch aus vor den ersten Frösten. Ja, und ich hoffe, dass das was wird. Die habe ich nämlich nicht vorgezogen, sondern einfach ins Freiland ausgesät. Warm genug sollte es ja eigentlich sein. Und ich hoffe, dass die weder ein Opfer der Mäuse, Vögel oder Schnecken werden. Generell ist jetzt Ende Juli und auch noch im August Zeit, die Herbst- und Wintergemüse zu pflanzen. Beim Aussäen muss man gucken, ob das noch hinhaut, jetzt Ende Juli, Anfang August, dann vielleicht eher pflanzen. Das ist aber eine Gartenarbeit, die jetzt ansteht. Auf abgeernteten Beeten habe ich zum Beispiel Endivien schon ausgesät und auch späte Kohlsorten. Was man ebenfalls aussäen kann, sind schossfeste Salate, den Feldsalat, Spinat, Mangold, rote Beete, Rettiche, Radieschen, Frühlingszwiebeln. Und zweijährige Blumen wie Fingerhut, Stockrosen, Hornveilchen, Stiefmütterchen. Ja, und Lauch. Ich selber esse sehr gerne Lauch, Bohnen und Gurken. Deswegen habe ich Lauch auch nochmal nachgepflanzt und die Bohnen, wie schon erwähnt. Bei den Gurken frage ich mich, ob man die jetzt nochmal aussäen kann. Da habe ich keine Hinweise gefunden. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man Triebspitzen von Gurken bewurzeln könnte. Aber da weiß ich nicht so genau, ob das klappt. Da mache ich gerade ein kleines Experiment. Bis jetzt zeigen sich aber keine Wurzeln. Geerntet habe ich auch die ersten Äpfel und die ersten Feigen. Ich habe so einen frühen Apfel, der schon für ein paar Apfelkuchen gut war. Einen anderen Apfelbaum, den ich habe, der rote Berletsch, ist dieses Jahr ganz dicht behangen. Da muss ich jetzt mal bei Zeiten den Apfelbaum schütteln. Der hat zu viele Früchte. Und wenn die dann nicht runterkommen, die auch vielleicht ein bisschen ausdünnen. Das gilt generell, wenn Obstbäume, Apfelbäume oder Birnbäume zu dicht behangen sind, ausdünnen, weil man sonst viele kleine Früchte bekommt. Den Apfelbaum muss ich auch beobachten auf diese Pilzerkrankung, Monilia-Pilz, und da auch kontinuierlich dann verfaulte Äpfel rauspflücken, damit zum Schluss noch welche übrig bleiben. Was ebenfalls kontinuierlich ansteht, ist natürlich Kompost, weiter aufbauen mit den Massen an Unkraut und Heckenschnitt, der so anfällt. Da habe ich bei mir aktuell auch gerade einen Kompostbehälter schon erneuert. Ich hatte da so Holzkomposter, die jetzt endgültig auch so weggerottet waren. Und ich habe jetzt einen schönen großen neuen schon aufgestellt, der jetzt quasi randvoll ist. Den zweiten werde ich jetzt auch noch ersetzen. Ich habe das auch so gemacht, dass ich quasi den zweiten, von dem ich jetzt geredet habe, der war eigentlich schon aufgesetzt, aber halt nur halb so hoch wie jetzt der neue Komposter. Und den habe ich dann in den jetzt neuen großen quasi mit reingeschichtet, so dass ich immer diese Wechsel hatte von, generell macht man es ja so, dass man eher kohlenstoffhaltiges Material wie Äste mischt mit eher feuchtem, stickstoffreichem Material wie Rasenschnitt, Unkraut, kleingeschnitten und auch Erde oder halt Kompost dazwischen. Und so habe ich jetzt quasi den in eins geschichtet und werde jetzt noch einen zweiten Holzkomposter mir besorgen, weil jetzt auch kontinuierlich natürlich immer weiter die Gartenabfälle anfallen. Auch das macht irgendwie Spaß und ist befriedigend, wenn man seinen eigenen Kompost aufschichtet. Mich erinnert das immer ein bisschen an Kochen. Man muss auf die richtige Mischung achten und dann kann man fühlen, dass es heiß wird. Dann setzt nämlich diese Heißverrottung ein und das ist immer ganz lohnenswert, wenn man dann merkt, dass das geklappt hat und dass im Inneren des Kompostes warm wird und das dann auch schön alles verrottet. Das finde ich immer sehr schön. Ein Projekt, das ich bis jetzt nicht umgesetzt habe, ist diese Geschichte mit der Wäschetrommel. Das hatte ich ja berichtet. Das war die Idee, eine alte Waschmaschinentrommel in der Erde zu vergraben, als kleinen mäusesicheren Erdkeller. Das hatte ich eigentlich vor und habe mir auch so eine Trommel besorgt. Aber das scheiterte bis jetzt daran, dass quasi in allen Gartenflächen, die ich zur Verfügung habe, der Boden dermaßen durchwurzelt ist, dass das eine richtiger Kraftakt wäre und ist bis hin ganz unmöglich, diese Wäschetrommel da irgendwo einzugraben. In dem kleinen Vorgarten am Haus, den ich habe, ist quasi keine Fläche, wo man dann nicht mit kleinen Baggern arbeiten müsste, also für uns nicht machbar. Und im Schrebergarten könnte es einen Platz geben, wo mit einigem Aufwand ich das bewerkstelligen könnte. Ich habe das noch nicht gemacht, weil sich auch keine Dringlichkeit ergab, da meine Kartoffelernten bislang nicht so groß sind oder waren, dass ich da dringend noch einen Keller gebraucht hätte. Das, was ich bis jetzt geerntet habe, das kann ich auch bei uns im Dunklen zwar nicht kühlen Keller unterbringen, da wir das doch dann, weil die Menge nicht so groß ist, doch innerhalb von einem Monat verbrauchen. Ja, sodass die Dringlichkeit eben auch nicht ist, diesen Erdkeller anzulegen. Aber da es aufgeschoben, vielleicht nicht endgültig aufgehoben, mal gucken, wenn ich im Winter viel Zeit habe, dann gehe ich das vielleicht doch an. Ich hatte dazu auch noch einen Sandhaufen eigentlich vorgesehen. Wir hatten bei dem Hochbeetbau mit dem Stein ja einiges an Sand verwendet und etwas ist übrig geblieben. Den hatte ich erstmal einfach vor dem Hochbeet liegen gelassen. Der lag da, kleiner Sandhaufen, das, wie sich jetzt rausstellte, war das eine gehäufte Schubkarre etwa voll. Und hatte gedacht, dass ich den vielleicht noch brauchen kann, um diese Wäschetrommel da einzugraben, wo man ja so Sand quasi erstmal einfüllen sollte in die Grube. Dann habe ich aber gesehen, dass in diesem Sandhaufen tatsächlich Wildbienen ihre Nester gebohrt hatten. Das hatte ich ja erwähnt in der letzten Folge, dass da so ein spontanes Sandarium entstanden ist. Dann habe ich den Sandhaufen erstmal liegen lassen und mich bemüht, da nicht aus Versehen draufzutreten, weil der ein bisschen ungünstig auch lag zwischen dem Hochbeet, dem Tomatenhaus und so Spalieräpfelbäumen. Aber es hat geklappt, denke ich. Und ich vermute sehr, dass die Sandbienen inzwischen auch geschlüpft sind, beziehungsweise das ist zu hoffen, weil der Sandhaufen gestern dann seine eigentliche Bestimmung spontan gefunden hat. Es ist nämlich so, dass in dem letzten Platzregen es wieder bei uns die Wege im Kleingarten auch weggerissen hat. Zwar nicht so dramatisch wie bei dieser Hochwasserkatastrophe, aber doch deutliche Rinnen, die zumindest zur Stolperfalle werden könnten. Und als ich gestern in den Garten kam, konnte ich gut mit diesem Sand dann aushelfen, diese Rinnen provisorisch stolpersicher zu machen. Da hat der Sandhaufen dann doch seine Bestimmung gefunden und wer weiß, vielleicht hat er da gelegen und genau darauf gewartet, dass er sich nochmal ein zweites Mal dann nützlich machen konnte. So ist es aber eigentlich manchmal in der Gartenarbeit, dass Dinge eine unerwartete Wendung nehmen, manchmal zum Schlechten, manchmal zum Guten. Und was dazu beiträgt, ist auf jeden Fall Geduld, nicht zu viel Zeitdruck oder Druck im generell Dinge gut beobachten und sich entwickeln lassen und Chancen dann aber auch oder Gelegenheiten beim Schopf packen. Womit ich und ich denke jeder Gärtner im Erntemonat August oder Ende Juli, August zunehmend beschäftigt sein wird, ist auch die Verarbeitung der Ernte. Im Moment geht es bei mir vor allem um die Verarbeitung von vielen Zucchinis oder auch Gurken. Ich habe wirklich also jetzt viele Zucchini-Rezepte schon ausprobiert und auch Zucchini schon verschenkt und Gurken. Was ich bis jetzt noch nicht wieder versucht habe, ist einmachen. Dazu, das auch ein Projekt, was eher nicht so gut ausgegangen ist, ist das Fermentieren von Gurken. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und da ich Gurken frisch sehr, sehr gerne esse, bleiben bei mir auch nicht so sehr viele dann übrig, dass ich das bis jetzt noch nicht wieder angegangen bin. Was besser geklappt hat, war das Fermentieren von Kohlrabi und Rettichen. dieses Junggesellen-Kimchi, das Rezept von der Webseite Fermentation Love, hat sich bei mir sehr bewährt. Das ist sehr machbar und einfach, auch lecker. Was mich bei dem ganzen Kimchi und Fermentieren aber etwas ausbremst, ist auch, dass ich in unserem Zwei-Personen-Haushalt die Einzige bin, die das wirklich gerne mag. Auch die Töchter, die, wenn die zu Besuch kommen, stehen da nicht so drauf auf Fermentiertes. Immer nur deren Freunde, wie ich jetzt beobachtet habe. Aber nun gut, das heißt, dass ich, wenn ich im großen Ausmaß fermentiere, das mehr oder weniger selber essen kann. Da muss ich noch schauen, was das bedeutet. Und das hat mich da aber auch erst mal etwas gebremst, das auszuprobieren. Aber ich schaue einfach mal. Ich werde das bestimmt auch wieder angehen, wenn sich die passenden Gemüse bieten. Beziehungsweise ich muss jetzt erst mal das Kimchi, das ich noch habe, verzehren. Aber ich werde berichten, ob die Kimchi-Aktivität oder die Fermentieraktivität wieder zunimmt. Und es hängt ja auch immer ein bisschen ab, was und wie man erntet. Die Tomaten halten sich noch schön grün, wie gesagt. Ich hatte eine Zeit lang auch ja viel Tomatensoße eingekocht. So eine große Tomatenernte, glaube ich, werde ich vermutlich eher nicht haben. Aber mal abwarten. Von den letzten Ernten werde ich heute mal versuchen, eine Art Quiche zu machen mit Zucchini und Möhrenraspeln und Quarkölteig. Die eine Seite mit dieser Mischung dann und die andere Seite als Lauchkuchen. Und dazu gibt es dann einen Gurkensalat mit saurer Sahne und Dill. Ja, und dann freue ich mich natürlich, dann heute Nachmittag noch in den Garten zu fahren. Und da bei dem sehr warmen Wetter vermutlich eher nicht so schweißtreibende Tätigkeiten zu machen, wie zum Beispiel Ernten von Blumensamen, von Bechermalve weiter und Färberkamille. Die sammle ich dann immer in so Plastikschüsselchen und bewahre sie dann in so Brottüten auf, übergangsweise. Und einfach im Garten nach dem Rechten schauen und dann schwimmen zu gehen. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Garten und sage bis bald, eure Ulrike. Musik